Ich wollte immer berühmt werden. Das Älterwerden fängt ja schon mit der Stunde der Geburt an. Danke nochmal, Hannes, für dein Coaching bei den Comedy-Szenen. Du kannst viele Dinge ja gar nicht beeinflussen. Ne? Es gibt ja so einen alten Spruch, haben die Bayern auch immer gesagt, der Mensch denkt und der Herrgott lenkt.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Herzlich willkommen zu Ringelstädters Rendezvous. Heute zum ersten Mal nicht aus den Bayernwerkstudios in Regensburg, sondern aus dem Bayerischen Hof, altehrwürdiges Hotel in München. Das hat einen Grund. Ich treffe mich heute mit Uwe Ochsenknecht. Der ist hier in München, weil eine Weltpremiere war, eines Films, Die Ironie des Lebens, über den werden wir später sprechen. Erstmal Servus, Uwe.
Grüß dich, Hannes.
Bei Ringelstädters Rendezvous ist es so, weil es ja ein Rendezvous ist und wir uns hier treffen, habe ich ein Geschenk für dich.
Oh.
Und das Geschenk ist auch unser erstes Thema, über das wir reden werden.
Darf ich das auch machen gleich? Ja, das wäre doch nicht nötig gewesen. Eine 7.
Ja.
Na, das ist aber toll. Sehr, sehr, sehr aufmerksam, muss ich sagen.
Ich habe mich erinnert, als wir uns vor ein paar Jahren das erste Mal getroffen haben, in einer Fernsehsendung, ja. Da habe ich die Tätowierung gesehen auf deinem Finger, ja, und habe dich gefragt, was das bedeutet, dass da eine 7 ist.
Mhm.
Magst du das kurz erzählen, was das für dich
ist? Ich fasse es kurz. Seit meine Frau und ich, wir uns kennengelernt haben vor 15 Jahren, ist uns aufgefallen, dass uns diese 7 irgendwie verfolgt. Ob es jetzt ein Hotelzimmer ist, wo wieder eine 7 drin ist, oder es überholt uns auf der Autobahn ein LKW mit einer Werbung, wo eine riesen 7 auf den Seiten irgendwie inkludiert ist. Also, und irgendwann haben wir gesagt, sag mal, fällt dir das auch auf, diese 7? Ich meine, man kann viel reininterpretieren, aber das war wirklich auffällig. Und irgendwie hat sie gesagt, so, das geht mir jetzt auf den Wecker. Ich lasse mir die jetzt tätowieren auf meinen Finger. Und das irgendwie, weil es, ich habe das Gefühl, die 7 ist jetzt ein Teil von mir. So, ja, okay, mach das. Und dann habe ich zur Hochzeit vor mittlerweile 7 Jahren schon.
Sieben Jahren.
Ja, schau. Da haben wir es schon wieder.
Da haben wir's.
2017, weil meine Frau dachte auch, du, nächstes Jahr gibt es ein super Datum. 7.7.2017, sag ich, ja, und das wird doch ein tolles Datum zum Heiraten, wir mit unserer 7. Also, ja gut, ja, das ist ein Grund, ne? Das ist ein Grund zu heiraten, ne? Also einer von vielen natürlich. Und dann haben wir das gemacht und da habe ich mir kurz vor, ein paar Tage vor der Hochzeit, bei dem Tätowierer, wo sie sich das hat machen lassen, der war in der Nähe, wo wir geheiratet haben, auch eine 7 tätowieren lassen, auch links auf den Mittelfinger, auf den Ringfinger. Und auf dem Standesamt, wir haben ja nicht mit Ringen so geheiratet, sie hat nur symbolisch so, weil sie das gerne haben wollte, so Ringe gekauft und zum Überstreifen, die wir eigentlich nie anziehen. Und habe ich gesagt, da wollte sie das bei mir machen, sag ich, du, hier ist leider schon besetzt, da ist schon was auf der Finger. So, du hast die 7 tätowiert lassen. Das war natürlich für mich ein romantischer Zug, verstehst, strategisch. Habe ich auch richtig was aufs Konto gekriegt. Nee, hatte ich aber eh schon gehabt. Und ja, und das ist die 7.
Jetzt ist die 7 ja bekanntlich eine Glückszahl, also steht auch fürs
für das weiß Glück. Ich eigentlich gar nicht. Manche sagen, es ist eine Glückszahl, manche sagen, es ist eine magische Zahl. Ich
aber
keine
es ist
Ahnung.
Doch bei diesen komischen Spielautomaten, gibt's doch das, wo wenn dreimal die 7 kommt, dann gewinnt man.
Richtig, das stimmt. Ist,
oder?
Ja, ja, das aber da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber das stimmt, hast recht.
Und weil man, vielleicht ist das doch ein gutes Thema, hast du das Gefühl, wenn wir so Glück reden, dass du in deinem Leben vom Glück verfolgt bist? Oder was ist für dich Glück?
Ja, was ist für mich Glück? Das ist Zufriedenheit, dass ich selber rund laufe, dass man das Gefühl hat, ja, es läuft alles, wie es anscheinend laufen soll. Das hat man ja nicht im Griff. Ne? Ich meine, in meinen Kindheits- und Jugendjahren, das war nicht immer so angenehm. Also ich bin da im Elternhaus aufgewachsen, wo ich immer das Gefühl hatte, ich bin auch adoptiert. Also ich hatte nicht die Zuwendung, wie man das Kind haben sollte eigentlich normalerweise. Und mit Prügelstrafe erzogen. Ne? Mein Vater hat ordentlich mal reingekloppt.
Hast du das gemerkt als Kind? Also war das was Bewusstes, dass du gemerkt hast, dir fehlt was? Oder hast du es erst später?
Das merkt ein Kind, wenn Liebe und Zuneigung fehlt, ne, und man das Gefühl hat, man ist im Weg, das spürt man natürlich. Ja. Das war zu der Zeit nicht ganz angenehm. Ne? Aber irgendwie, ich habe gestern mit jemandem darüber gesprochen, auch in einem Interview, irgendwie muss ich sowohl so ein Grundvertrauen schon immer gehabt haben, dass ich wusste, das wird nicht immer so bleiben. Das gibt, das wird sich auch mal ändern. Spätestens, wenn ich dann so weit bin, dass ich hier die Flatter mache. Und das habe ich mit 17 auch dann schon gemacht. Und war froh, dass ich endlich in Freiheit war. Und das haben meine Eltern aber auch gemerkt. Die haben gemerkt, oh, der ist jetzt weg. Den verlieren wir jetzt, wenn wir jetzt nicht irgendwie den Kontakt aufrechterhalten und mal ein bisschen auch zeigen, dass wir ihn mögen zumindest oder dass es unser Kind ist und sowas. Das haben sie auch dann gemacht und die haben mich auch unterstützt auf der Schauspielschule, auch finanziell und so weiter. Aber das ist das eine. Ne? Das andere ist halt wirklich, dass einem, das natürlich fehlt einem das als Kind. Ne? So Liebe, Zuwendung. Ich kenne auch dieses Ich liebe dich, was ja heute gang und gäbe ist und auch so sein soll. Das kenne ich gar nicht. Ne? Oder Lob, das hast du aber toll gemacht. Toll, toll. Es war immer Bedenken. Ja, aber da musst du aufpassen und hören da und so. Ne? Boah, das ging mir tierisch auf den Wecker. Mir ging es halt ja, nur auf dem Bäcker, ne?
Und hast du dann, vielleicht eine wagemutige Theorie, aber glaubst du, dass du diesen Beruf und diesen Weg, wohin, wo Liebe und Zuneigung und Lob
und Gefühle und Emotionen,
genau, ja, dass das alles ja dort praktisch der Kern dieses Lebens ist. Glaubst du, dass du das jetzt deswegen gesucht hast oder hast du einfach auch dein Talent, hast du relativ schnell gemerkt, dass du das kannst oder bist du reingestolpert?
Nee, beides. Also ich war ja schon mit 12 Jahren im Kinderchor vom Nationaltheater in Mannheim, stand da auf der Bühne und habe dann auch Komparserie gemacht und habe dann auch so Kinderstücke gespielt und auch abends dann in so englischen Königsdramen auch Prinzen gespielt, so Klassikern. Und das hat mir Spaß gemacht. So. Und ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß macht. Und dann habe ich da Schauspieler gefragt, was muss ich denn machen, wenn ich das professionell machen will? Da sage ich, ja, muss ja Schauspielschule, am besten auf eine staatliche, sind die besseren, hingehen und dann Ausbildung machen, dann erstmal Theater spielen und so weiter. Und so, das sage ich, auch gut, das mache ich jetzt. Und das ist jetzt über 50 Jahre her ungefähr, etwas mehr. Und
es steht ja bald schon wieder eine 7 an.
Ne? Ja, hör auf. Und es macht immer noch Spaß, wie am ersten Tag. Und sicher spielt auch mit eine Rolle, dass ich da, ich hatte ja überhaupt kein Selbstvertrauen, also selbst, wie sagt man,
Selbstbewusstsein.
Doch, das schon. So ein Selbstwertgefühl, ne? Selbstwert. Also, dass man gelobt wird, das kannte ich gar nicht. Das habe ich dann da alles bekommen. Das war sicher mit auch ein Grund, warum ich das machen wollte. Ich wollte immer berühmt werden, ne? Seit ich die Serien gesehen habe, die du auch noch kennst, Fury, Lassie, Flipper und so.
Wolltest du als Tier berühmt werden?
Als Tier, ich wollte immer ein Flipper werden. Ja, genau. Und also rumgeflippt bin ich ja auch schon öfters mal früher, ja.
Aber ja, war das eigentlich also, so ein Plan?
Also das war ein Plan, ja. Das wollte ich, das will ich. Und dann ist es auch gelungen und da wusste ich natürlich nicht, ob ich Talent habe oder nicht. So langsam glaube ich, da ist doch ein bisschen was da an Talent.
Und wie ist es jetzt, wenn das dann so funktioniert hat mit dem Berühmtwerden? Jetzt bist du, jeder kennt dich so. Magst du es?
Dann, ich liebe es. Also für mich wäre schlimmer, wenn ich jetzt hier aus dem Hotel gehe nachher und es erkennt mich keiner. Also das wäre für mich schlimmer. Also so schlimm ist es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt symbolisch gemeint. Ne? Also ja. Ich könnte auch ohne das leben. Aber mir macht sehr viel Spaß. Also die Leute, die auf mich zukommen, die mich ansprechen, sind alle sehr höflich, respektvoll und freuen sich, mich zu treffen. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, du kennst es ja auch selber. Ja. Ne? Da kommen wildfremde Leute auf dich zu, freuen sich, dich zu sehen und sagen, kannst du ein Autogramm haben oder ein Selfie? Manche fragen auch, können wir ein Emoji zusammen machen, ne? Oder ein Smiley? Können wir ein Smiley zusammen machen? So, ja, können wir machen. Das gibt's auch. Aber das ist doch Wahnsinn, oder? Und da habe ich das doppelt und dreifach zurückgekriegt, was ich als Kind nicht bekommen habe. Ja. Und dafür bin ich, denn dann fängt es an, dass ich irgendwie so denke, das Urvertrauen, ne, nochmal anzusprechen. Mhm. Es wird doch alles richtig gerückt, irgendwie. Ne? Also,
aber vielleicht auch, wenn man diese Haltung hat dem Leben gegenüber wie du, oder?
Das glaube ich auch. Das hängt damit zusammen. Das ist auch immer eine Einstellungssache. Ne? Also es gibt Kinder, die werden sicher, wenn die labil gewesen wären als ich, die werden daran verzweifelt oder traumatisiert worden. Ne? Und den Eindruck habe ich bei mir nicht, Gott sei Dank. Ja, das ist Glück für mich. Das passiert mir. Das mache ich ja nicht. Ne? Auch was ich spiele, Aber John Lennon hat mal gesagt, das, was ich mache, was ich schreibe, oder das ist wie so ein Channeling, ne? Das wird durchgereicht. Das bin nicht ich. Ich bin nur das Instrument, der es aufnimmt und der es weitergibt. Aber ich habe das geschrieben, das ist meine Komposition. So sieht er das nicht. Mir geht es manchmal ähnlich, ne? Jetzt hier bei dem Edgar jetzt von Ironie des Lebens, dem Film der...
Wollen wir vielleicht kurz vorher sagen, es ist eine Premiere jetzt gewesen, die Ironie des Lebens. Dort spielst du einen alternden Comedian, der so am absteigenden Ast ist und der dann erfährt, dass seine Frau...
Moment, am absteigenden Ast ist er höchstens privat, sozial.
Das meine ich, ja.
Aber auf der Bühne ist er absolut noch Superstar. Ne?
Ja. Gut, also kommen wir zu dem Film.
Ja.
Du spielst eben diesen Comedian, der dann erfährt, dass seine Frau unheilbar krank ist und sterben will. Also sie will sich nicht operieren lassen, sie will nichts mehr machen lassen, sie will sterben, auf Deutsch gesagt. Und Edgar, so wie er heißt, wehrt sich mit allem, was er hat, dagegen, mit seinem Narzissmus. Das ist auch, geht auch um ihn, aber irgendwann geht es auch um sie und um die Familie, um das ganze Ding. Das ist, hast du gesagt auf der Premiere, eine emotionale Achterbahnfahrt, hast du es genannt.
Ja.
Kannst du uns mal mitnehmen auf diese Fahrt? Wie war das, wie du diesen Stoff gekriegt hast? Was war dein Bild, was du jetzt zu tun hast das nächste Jahr?
Also man muss auch gleich dazu sagen, die ist unheilbar krank, aber man kann meinen, man weiß deswegen, wie der Film ausgeht. Aber das ist ein Trugschluss. Mhm. Der Film geht nicht so aus, wie man vielleicht meint am Schluss. Ne? Ja. Da dürfen wir nicht vorgreifen.
Ja,
ich habe das Drehbuch gelesen und es war sofort halt erstmal ganz anderes Kaliber, als was ich sonst oft so lese an Drehbüchern. Und habe ich sofort gemerkt, oh ja, da kann man, wir haben noch viel dran rumgebastelt. Es gab mehrere Fassungen. Da kann man wirklich als Schauspieler alle Register ziehen, ne? Und das fand ich schon mal toll. Aber es haben mich viele Stellen auch schon berührt während dem Lesen, ne? Die Dialoge waren auch schon sehr gut. Und das ging schon beim Lesen an den Nieren, ja. Da dachte ich, ja, das kann was werden. Da kannst du richtig Gas geben, ja.
Und ich habe, als ich den Film angeschaut habe, habe ich mir gedacht, weil man ja wissen muss, dass Filme nicht chronologisch gedreht werden und du ja einen Riesenbruch hast in dem Film. Dann dachte ich mir, wie wusstest du immer in der Szene, die wahrscheinlich hintereinander jetzt gedreht wurde, obwohl, weißt du, wie ich meine? Also du hast ja, du drehst einen Tag
Ich weiß, wie das meint, die Zuhörer müssen es
Teil,
nur
den
verstehen.
Teil quasi, den Teil, wo du noch der alte Edgar bist, ja. Quasi, der zynische, der selbstverliebte, ja. Und dann drehst du...
Den Anfang vom Film.
Ja.
Also es wird nicht chronologisch gedreht, genau. Wie du gesagt hast.
Wie hast du das gemacht für dich, dass du immer wusstest, jetzt bin ich emotional in diesem Zustand?
Ja. Da gibt es ja viele spezialisierte, autorisierte Mitarbeiter, die darauf achten, die wieder in Erinnerung zu holen. Weißt du, wir drehen jetzt die Szene, die wir vor 3 Wochen beendet haben und jetzt machen wir das danach. Das ist manchmal aus drehtechnischen Gründen halt einfach so, Drehorte und so. Aber du erinnerst dich an die Emotionen wieder. Das geht relativ einfach für mich. Ne? Das ist auch eine Sache der Erfahrung, denke ich mal. Ne? Dass man da emotional wieder anschließen kann.
Aber dass man da so präzise ist, das finde ich schon erstaunlich.
Ja, da gibt es auch einen Regisseur dafür, ne? Der dann sagt, das müssen wir jetzt ein bisschen mehr adaptieren, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Ne? Ja.
Jetzt gehen wir mal in diese Figur. Mochtest du den?
Ja, also ich muss ja als Schauspieler, muss ich ja auch Schwerverbrecher mögen, in Anführungsstrichen. Ich muss mich mit denen auseinandersetzen. Ne? Man kann nicht sagen, wie so eine perverse Sau spiele ich nicht. Mhm. Das finde ich als Schauspieler, das geht nicht. Man muss alles spielen wollen, weil es sind alles Menschen im Grunde, ne? Auch wenn es Kranke sind, psychisch Kranke, die muss man spielen, ne? Dafür sind wir da für dich. Dienstleistung. Und
emotionale Dienstleister.
Ja, weil ich finde gerade so diese extremen Menschen und Figuren und Psychos, die sind natürlich am interessantesten, ne? Also so ein normaler Mensch, der ein normales, spießiges Bürgerleben führt. Ja, kann man auch Storys machen oder so, aber ist natürlich nicht so spannend, ne? Wie so ein Psycho. Und der Edgar, den fand ich von Anfang an interessant, weil der eben diese Entwicklung macht und die zu spielen, ne? Das ist hochinteressant, weil man kann ja alle Situationen, in denen er ist, kann man ja nachvollziehen. Sagen, ah, das ist so ein Typ, ja, das kenne ich vielleicht von mir selber auch, so war ich auch mal, oder ach Gott, ja, da muss ich auch mal was ändern. Man erkennt ja viele sonst sich selber auch.
Was erkennst du an dir selber von diesem Edgar?
Ja, also ich habe diese Entwicklung, die der Edgar dann im Film oder am Ende des Films anfängt, die habe ich schon vor einigen Jahren angefangen und bin dann schon viel weiter, als der Edgar jetzt im Film ist. Insofern gibt es ja keine Parallelen, aber ich weiß genau, um was es da geht in dem Film. Ne? Also das kenne ich sehr gut und ich habe Gott sei Dank schon viel früher angefangen, mich zu verfeinern und nicht zu vergröbern.
Ist das ein schöner Ausdruck, sich selber zu verfeinern? Wie hast du das gespürt bei dir, dass du feiner werden kannst, dass du
oder will,
durch,
dass ich das
durchlässiger
will.
Werden willst?
Ja, weil es einfach schön ist, emotionaler. Ne? Es ist herzlicher, es ist menschlicher. Wenn man Menschen beobachtet, die so sind, die auch an andere mitdenken und nicht nur an sich selber, die auch gerne teilen, die auch anderen zu verstehen geben, wir sind hier nicht alleine und alles, was zu schaffen ist, schaffen wir halt auch besser zusammen. Es ist wirklich so. Und dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, das ist halt viel schöner, so ist der Mensch von Natur, glaube ich, auch angelegt, als Einzelgänger. Ne? Viele Männer sind ganz stolz, ich bin so ein einsamer Wolf, so bin ich halt. Todunglücks, todunglücks. Ne? Ist halt so, früher war das so männlich, bin ein einsamer Wolf.
Ja. Streunend durch die Straßen. Streunend
nachts durch die Bars und geht auf Beutesuche. So ein Scheiß, also früher fand man das schick, aber so ein Blödsinn, ehrlich. Und die guten Frauen mögen so Typen ja überhaupt nicht.
Jetzt habe ich vor kurzem einen Podcast gehört mit dir, mit dem von mir sehr geschätzten Matze Hilscher
im Hotel Matze. Der ist so berühmt, das war mir gar nicht klar. Ja. Also mir sprechen so viele Leute auf dem Podcast ab. Wie heißt das nochmal?
Blobcast.
Podcast.
Da gab es ein Thema, das ich bei dir in den Begegnungen auch schon immer so gespürt habe, die Gelassenheit. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, als ich da so zugehört habe, ist Gelassenheit eigentlich was man wirklich lernen kann? Oder ist es was entsteht durchs Älterwerden, durch die Erfahrungen, durch vielleicht auch einen Erfolg? Wie siehst du das? Ist es eine Grundhaltung, die man sich zulegen kann?
Also ich habe auf Instagram so ein paar Kritiken gelesen nach Hotel Matzke, dem Podcast. Dass ich zu viel quatsche, das würde ich jetzt hier reduzieren, nur dass du Bescheid weißt.
Okay.
Aber es sind ja immer Themen, die kann man nicht mit einem Satz beantworten.
Das soll man ja auch nicht.
Außerdem geht es ja dein Podcast auch um mich und nicht nur um Moderator, verstehst du? deswegen wird man ja eingeladen. Das kann man nicht so verallgemeinern. Also man muss es einfach wollen. Man muss es wollen und man muss wissen, warum man es will. Ich fand halt Leute, die wirklich entspannt und relaxed sind und das Leben nicht allzu ernst nehmen und alles nur so reduziert ernst nehmen, wie es nötig ist und nichts zu dramatisieren. Ich bin ja auch in der Familie aufgewachsen, meine Mutter war sehr dramatisch immer und das ging mir als Kind schon auf den Wecker und deswegen habe ich das damals schon gesagt, so möchte ich nicht werden. Ne? Mein Vater hatte andere Dinge, die ich nicht wollte, habe ich gesagt, so möchte ich auch nicht werden und so ist halt der kleine Uwe langsam eher so geworden, wie er wirklich ist und nicht wie er erzogen worden ist oder durch Prägungen erlebt hat. So. Und dann das habe ich dann irgendwann beobachtet und denke, ey, mir geht es eigentlich so auf den Wecker, dass ich mich immer ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann. Das ist absoluter Schwachsinn und Energie verbraucht. Und das ist natürlich auch, hat es mit dem Alter wahrscheinlich zu tun, dass man mehr mit seinen Energien haushaltet. Ne? Und also keine Zeit mehr verplempert, die wird auch immer wertvoller, dass man die sinnvoll nutzt, dass man Prioritäten setzt. Ne? Und das mit dem Gelassensein, das ist einfach so ein Bestreben von mir, was ich gerne haben wollte und das ganz gut erreicht habe. Und das muss jeder für sich selber gucken, ob er es will oder braucht. Ja, ich kann nur sagen, witzigerweise habe ich beobachtet, wenn sich Leute gerade irgendwie extremst aufregen, wenn irgendwas sagen, das beruhigt dich doch mal, kannst doch nichts ändern. Der Flug ist halt eine Stunde oder zwei später. Was das bringt doch jetzt? Ja, das ist doch scheiße, ich muss doch das. Ja, aber das bringt doch jetzt gerade. Du versaust jetzt deine Stimmung und meine auch. Das ist doch scheiße. Dass die Leute sich oft, und das meine ich ja dann ehrlich, dass die sich oft provoziert fühlen. Dann, dass sie sagen, jetzt mach doch mal nicht so einen auf locker. Das ist doch scheiße. Ich bin letzte Woche auch wieder verspätet und überhaupt. Ich mache nicht einen auf locker. Ich bin locker und unentspannt, weil es bringt doch nichts. Ne? Oder das wird ja jeden Tag mehrere Aufgaben, größere oder kleinere Art vom Leben gestellt, Herausforderungen. Und die gilt es zu meistern. Ne? Oder du hockst in die Ecke und machst gar nichts. Bist passiv und null. Aber das macht ja auch Spaß, ne? Dass man den Leben sagt, ach, du willst was von mir heute? Was ist denn heute der Plan? Ach, das kommt, Wasserrohrbruch, okay. Da ist ein Flieger zu spät, das fällt aus. Hast dich auf einen Freund gefreut, der kommt, der kann auch nicht. Hast was vorbereitet zum Essen, eingekauft, gekocht, passiert auch nichts. Da kann sie den ganzen Tag versauen. Warum? Das sag ich, ja gut, hat nicht geklappt, okay, dann lade ich jemand anders ein oder ich friere es ein, das Essen, oder nehme ich drei Flüge später, ist doch mir auch egal. Also das kann man, und es ist einfach, ich finde es halt angenehmer.
Also die Ironie des Lebens eigentlich.
Ja, die es für mich eigentlich in dem Sinne gar nicht gibt. Ja, ne, wie das weil das Leben ist, das hat seinen Plan anscheinend und läuft, wie es läuft. Du kannst viele Dinge ja gar nicht beeinflussen. Ne? Es gibt ja so einen alten Spruch, haben die Bayern auch immer gesagt, der Mensch denkt und der Herrgott lenkt.
Ja, genau.
Mag man es Herrgott nennen oder Universum oder Schicksal oder was auch immer. Es ist wirklich so, du planst und planst. Ich habe mal ein Buch gelesen über so einen Psychologen, der sagt, man kann planen, kann man alles planen. Aber es ist eigentlich ein Zufall, dass diese Pläne auch
Wirklichkeit werden.
Wirklichkeit werden, ne? Das ist eigentlich der Zufall. Weil wenn was nicht klappt, sagen wir, ah, das ist aber jetzt blöd, das ist aber irgendwie so, dass das nicht klappt und so, das ist eine Ausnahme. Nee, das ist ja eigentlich das, was nicht klappt, nur weil wir das uns vorgenommen haben, ist eigentlich die Regel.
Okay, aber wie passt es dann bei dir zusammen mit dem Plan, dass du berühmt werden wolltest? Ist das dann auch nur ein Zufall geworden?
Ob das alles, dass das alles geklappt hat, das weiß ich nicht, warum das so ist, aber es hat geklappt. Ne? Aber ich denke wirklich, wenn man seine ganze Energie und Power und sein Mind...
Mindset,
Mindset. Beim Tennis sagen sie jetzt immer alle Momentum.
Das ist ja,
Quatsch. Der hat sein Momentum. Ich habe permanenten Momentum. Das ist ja Quatsch. Wenn man das darauf richtig fokussiert, so, da glaube ich schon, der Wille ist stärker, als man glaubt oft. Ne? Wenn man wirklich was will und man fokussiert sich drauf, dann glaube ich schon, dass sich das in irgendeiner Form manifestiert und dann passiert es. Nicht vielleicht morgen oder übermorgen, aber vielleicht in einem Jahr oder zwei. Manchmal dauert es. Ne?
Ist Geduld auch ein wichtiger Teil von Gelassenheit? Dass man automatisch geduldig ist?
Ich glaube, das sind Geschwister, ja.
Okay.
Geduld, ja, ganz großes Ding. Das haben auch viele, viele nicht. Ne? Gerade in der heutigen Zeit. Weißt du, alles muss schneller gehen. Mit Internet, alles zack, zack, schnell, schnell, schnell. Und Glasfaser.
Weißt du, wir werden immer schnell.
Alles immer schneller. Das ist völlig gegen die Natur. Ne? Manchmal ist es hilfreich, wenn man Bilder runterlädt. Klar, am Computer, klar, super. Aber dass sich das, man lässt sich so vereinnahmen von diesem Wahnsinnsspeed. Das macht sich verrückt, weil so, das ist wieder die Natur. So schnell ist man nicht.
Wir kriegen es eigentlich, kommen wir gar nicht hinterher. Hat man immer wieder das Gefühl, diesem Tempo, das man sich aber selber ja auch zulegt.
Ja, also, und deswegen, das Schöne ist, wenn man sich einfach mal hinsetzt, da musst du nicht irgendwie in ein Kloster, in ein tibetanisches, oder du kannst dich, egal wo du bist, einfach mal hinsetzen. Handy ausguckt, dass du nicht gestört wirst, setzt Noise Reduction Kopfhörer auf oder Ohrstöpsel und setzt dich hin, machst mal die Augen zu und lässt einfach mal alles mal zur Ruhe kommen. Ne? Wenn man sagt, ja, ich meditiere, da hört sich das wieder so dramatisch an. Meditation ist nichts Einfaches, dass man sich mal hinsetzt und einfach mal Pause macht.
Die Ruhe zulässt.
Ruhe zulässt, was viele nicht können. Ne? Was viele nicht können, ich kenne viele Menschen, die haben permanent Fernsehapparat an, 24 Stunden. Eine Freundin von mir, die hat zwei Fernsehapparate, falls der eine kaputt geht. Also der andere gleich wieder an. Die sagt, ich kann gar nicht einschlafen. Aber nachts schläfst du doch. Ja, mal so ein bisschen. Und wenn ich aufwache, muss ich was hören. Das ist der Wahnsinn. Du kommst ja gar nicht zu. Die haben Angst vor sich selbst, was da ist. Und keine Ahnung. Aber das tut sehr, sehr gut. Einfach, es muss ja, lass es fünf Minuten mal sein. Ne? Das nächste Mal sind es vielleicht schon 10. Aber es tut einfach gut. Alles beruhigt sich.
Ja, viele Leute sagen ja diesen Satz, ich kann nicht meditieren, weil wenn ich dann meditiere, dann kommen mir zu viele Gedanken und dann werde ich immer unruhiger.
Ja,
also durch die Ruhe werden sie unruhiger.
Ja, aber das wird sich legen mit der Zeit.
Ja,
ich habe ja einen Film gedreht, mal mit Doris Dörrie, im Kloster, Erleuchtung garantiert, kann ich übrigens auch für was sehr empfehlen. Da waren wir 4 Wochen in einem Kloster, in so einem Schweigekloster und haben da meditiert. 1 Stunde morgens und 1 Stunde abends. Das ist die Hölle, Mann. Nach 5 Minuten denkst du mir, du, der Arsch weh, irgendwie alles, das tut mir weh, ich habe Hunger. Und boah, wie lange geht die Scheiße noch und so. Und das wird dann immer länger und plötzlich ist eine Stunde rum, das merkst du gar nicht mehr. Ne? Und das ist wirklich, kann man ja auch messen, ne? die irgendwelche Alpha-Wellen im Hirn, die verändern sich und so. Und das tut einfach wirklich gut. Umso mehr in der heutigen Zeit.
Und
man hat diese Gedanken, weißt du, die Übung ist ja, dass diese Gedanken, die Buddhisten haben gesagt, die musst du vorbeiziehen lassen wie Wolken. Nicht unterdrücken, anschauen, weil dann nächstes, kommt ja immer wieder was. Und dann mit der Zeit wird es immer weniger und dann, also zu erreichen, dass du an nichts mehr denkst, da bist du schon ziemlich weit. Ne? Aber so muss man nicht schon wieder einen Stress machen. Nee, einfach mal sitzen und Schnauze halten und irgendwie versuchen, mit den Gedanken ein bisschen ja kommen. Das tut allein schon gut.
Ich habe irgendwie verstanden, also ich habe auch lange gebraucht, bis ich zum Meditieren kam. Und dann habe ich aber verstanden, dass das eine total...
Du machst das, ja?
Ja, ich mache es auch. Und dass du aber, dass das Tolle, also mir hat man es so erklärt, das ist ja wie eine Waschmaschine. Diese Gedanken, die kommen, während du zur Ruhe kommst, die kommen dann später nicht mehr als Stresssituation,
ja,
weil sie schon gedacht wurden.
Ah, okay.
Sie sind einfach erledigt.
Ah ja, okay.
Und das ist auch ein Teil von Beruhigung,
ja,
dass man einfach Zeug einfach mal los hat.
Ja, und weißt du, ich meine, ich bin ja viel auf Mallorca und dann, da wo wir sind, ist ja viel Natur und Ruhe auch. Da läufst du dann oder du sitzt nachts einfach mal im Garten und es ist nichts. Du hörst ein paar Viecher irgendwo, nichts. Ne? Also das ist so angenehm. Aber es ist interessant, was du sagst. Habe ich auch oft gehört, dass Leute sagen, ich kann, diese Ruhe ist zu laut. Mhm. Ja, ich kann mit der Ruhe jetzt gar nicht, das macht mich nervös. Kennt man gar nicht mehr, ist doch schlimm.
Ja. Kommen wir zu was anderem noch, was aus der Ruhe, aus der Ruhe entsteht, aber dann laut werden kann, und zwar Musik. Du hast immer Musik gemacht und vor kurzem habe ich wieder gesehen, dass du auf Mallorca, weil du es gerade angesprochen hast, wo du eine Kneipe mit hast, glaube ich,
ja,
wo immer auch Live-Musik ist. Mhm. Und dann hat man dich wieder gesehen, wie du zum Mikro greifst und mal wieder zwei, drei Songs rausgehauen, ja, hast. Ja. Was ist, machst du regelmäßig Musik für dich?
Na, regelmäßig nicht. Also was ich habe zu Hause so eine Art, ja, so eine Art Karaoke, ne? Ich habe so eine App, da sind halt die Songs, also wirklich tausende von Songs, ziemlich gut im Original nachgespielt. Und das singe ich manchmal für mich so mit. Das macht einfach Spaß. Ne? Also ja, aber ich bin nicht so ein toller und guter Musiker wie du, Hannes.
Nee,
du spielst ja regelmäßig, machst wirklich tolle Sachen.
Aber du hast, was ist denn Musik machen für dich? Ist das so ein Ausgleich zur Schauspielerei? Weil du dann, oder ist es einfach
Ausgleich,
ein Hobby?
Nö, Ausgleich brauche ich eigentlich nicht. Das ist, ja... Das ist einfach da auch ein bisschen Glück, ne? Also sich ausdrücken durch Gesang und durch Musik. Musik ist ja auch, hat ja auch so einen Zauber, so eine Magie, ne? Wir haben verschiedene, bei jedem was anderes, ne? Der eine mag das, der andere mag das, aber ich denke, Musik triggert einen schon ganz schön emotional, auch kann das, ne? Das ist einfach.
Was ist deine Lieblings, kannst du das sagen, wenn man sagt, was ist dein Lieblingssong, dein Lieblingssänger, was hast du sowas?
Gibt so viel, kann ich gar nicht sagen. Nee.
Aber kommst du eher aus dem Blues oder kommst du eher aus dem...
Na, ich komme,
Songwriter?
Ja, Blues, also ich komme eher so aus dem Oldschool Soul, so Aretha Franklin und die ganzen Sachen, die ja aus dem Blues auch kommen, aus der Kirche alle, ne? Damals Gospel und so, daher, aber ich mag auch... Rock, und der Rock kommt ja eigentlich auch aus dem Blues, ne? Led Zeppelin und Free, Bad Company, diese alten Bands, ja, auch die neueren natürlich, so und Coldplay und die ganzen Sachen. Ja, also das mag ich schon gerne. Aber ich bin auch ein eingeschworener Reggae-Fan, kenne mich da auch sehr gut aus. Und Salsa liebe ich auch.
Echt, Salsa?
Ja, ich liebe Salsa.
Kannst du Salsa tanzen?
Das ist wieder ein anderes Thema. Nicht wirklich, nee. Aber ich spiele sehr gut Congas, also ich kann sehr gut Congas spielen, ja.
Ah, das ist interessant, weil Congas ist ja ein Rhythmusinstrument,
ja,
und Rhythmus hat was mit Groove, ist Groove, und Groove, genau, ist Timing.
So sieht's aus.
Und ich finde ja immer, dass, also mir geht's so, wenn ich mit Schauspielern zu tun habe, dass man wirklich merkt, wenn ein Schauspieler mit Musik auch was zu tun hat, weil er von Timing und,
richtig,
Pausen und Groove einfach grundsätzlich mehr versteht.
Oder es in sich hat. Speziell bei Komödien ist das ja
genau,
von so Wert. Ja.
Und dieses Trommeln, ist das... machst du das für dich? Laut?
Ja, ich habe das zu Hause auch ab und zu in der Kneipe. Wenn dann mal eine Salsa-Band oder eine andere Band spiele, wo es dazu passt, dann spiele ich da dazu. Ja.
Salsa-Rhythmen.
Ja, also es gibt so spezielle Figuren, die man spielt auf der Conga dann. Ja,
also sind es dann nicht die zwei, sondern die eine?
Nee. Du redest von Bongos, die man zwischen die Beine klemmt.
Genau.
Und das andere sind die Congas, die großen.
Die stehen?
Mhm, die stehen.
Hast du das gelernt oder hast du das einfach?
Nee, das habe ich mir selber beigebracht. Also manche Leute haben mir dann was gezeigt auch und so. Ich war auch vor ein paar Jahren mal in Kuba und durfte da in einem Hotel in der Salsa-Band mitspielen. Das war natürlich für mich, das habe ich mir als Kind immer gewünscht. Ging echt? Auch in Erfüllung, siehst du, ja, das war natürlich für mich, ich habe fast geheult.
Aber wie hast du als Kind Kontakt gehabt zu dieser Musik?
Durch Santana.
Ah, okay.
Weißt, die lateinamerikanischen Rhythmen, da dachte ich, oh, das ist aber ein geiler Sound. Ne? Und da habe ich mich damit befasst und dann habe ich erfahren, dass das aus dem Salsa kommt. Ne?
Was haben deine Eltern zu Hause für Musik gehört oder lief da...
Alles Mögliche. Also mein Vater war ja eigentlich ausgebildeter Opernsänger, hat dann aber bei Mercedes dann als Feinmechaniker gearbeitet. Der hat dann zu Hause auch immer, der war auch im Opernchor, also nicht hauptberuflich, nebenberuflich. Und hat dann zu Hause immer seine Sachen da geübt und dann, da gab's, ich weiß nicht, ob du es kennst damals, die Sänger, die sind auch in so damalige Sendungen wie Einer wird gewinnen und so, auch mit Rudolf Schock und so Leute.
Natürlich.
Also eigentlich so, wie sag mal, Operettensänger. Und das hat mein Vater zu Hause gesungen, ich hab's gehasst wie die Pest und auch immer so laut und ich meine, das war eh nicht mein Fall, der Typ. Und das kam noch dazu. Meine Schwester, ja, die hat so auch von Schlager bis Soul, die hat mir einen Soul beigebracht, so alles gehört. Meine Mutter, die hat keinen besonderen Geschmack gehabt. Und ja, das wurde bei uns gehört. Ne?
Hörst du viel Musik?
Viel oder Filmmusik?
Viel.
Hörst du viel Musik? Ja, sehr viel Musik. Ja, ja. Und heutzutage, weißt du, über das Internet, das ist ja wirklich damals... konnte ich mir überhaupt keine Platte leisten, weißt du, in meinen Jugendjahren. Und heute hast du
alles
die verschiedenen. Ja, das genieße ich wirklich sehr. Ne? Ob das für die Musiker nicht immer so toll ist, für die Komponisten, ja, das ist eine andere Geschichte, aber das ist natürlich, du klickst zwei Klicks und hast Millionen, du kannst alles, auch die alten Sachen, alles hören, was du willst. Auch Radiosender gibt es ja auch tolle. Ne?
Ja.
Das nutze ich schon sehr.
Und natürlich auch Podcasts.
Natürlich.
Selbst. Ich würde noch mal gern zu dem Film zurückkommen,
Die Ironie schlecht.
Des Lebens.
Ja.
Da spielt Musik auch eine ganz große Rolle.
Ja.
Und ich finde den Soundtrack wirklich wahnsinnig gut und wahnsinnig schön. Es sind sehr schöne Songs in dem Film. Und es gibt einen Song, das kann man ruhig jetzt mal vorab schon erzählen, der als Duo von Corinna Harfuch und dir gesungen wird. Das ist ein alter Rio Reiser-Song. Halt dich an deiner Liebe fest. War das einer, also für mich ist das schon immer einer der schönsten Songs über die Liebe,
ja.
Weil er wahnsinnig unpeinlich ist und weil er ohne diese Du-Botschaft auskommt, wo du vorhin gesagt hast, ich liebe dich, war für mich immer schwierig zu sagen. Und das ist aber einer, der es einfach nur beschreibt, diese Sehnsucht nach einem Menschen, der mit einem durchs Leben geht. War das für dich auch so ein Song? War das ein wichtiger Song vorher schon?
Nee, also ich kannte den Song vorher und fand den auch sehr gut, wie viele Songs von Rio. Wir kannten uns auch ganz gut. Und der war so, den kannte ich so. Ne? Aber in dem Zusammenhang jetzt kriegt er ein ganz anderes Gewicht.
Was mir aufgefallen ist bei der Aufnahme von dem Song, ich habe dich schon früher auch Sachen von dir gehört, wenn du singst, aber ich habe dich nie so weich singen hören.
Ja.
Hast du das neu für dich entdeckt durch die Aufnahme?
Das ist auch so eine, nicht nur durch die Aufnahme, auch eine Entwicklung durch, ich habe ja auch ein paar Filme gemacht, wo ich gesungen habe, ich war noch niemals in New York und so. Durch diese nichts mehr jetzt irgendwie werden wollen oder sein, der ich vielleicht gar nicht bin, gehört auch die Art des Gesangs dazu. Früher habe ich gesungen, ich habe bei 5 CDs gemacht. Wenn man die allererste hört, hört man, wie ich beweisen muss, was für ein geiler Sänger ich bin. Das hört sich bei 2-3 Songs gut an, aber dann geht's auch irgendwie auf den Wecker. Ne? Also dann immer dieser Druck und ja, wow, guck mal, ich kann da noch was, ich kann noch ein bisschen höher, kann noch kräftiger und noch geiler und so. Dann denkst du, ja, aber jetzt sing doch einfach mal den Song. Das reicht schon. Das reicht meistens. Wenn es ein guter Song ist und du hast eine schöne Stimme, sing einfach mal den Song und denk nicht dran, geil singen zu wollen. Ne? Und so ist das, die Entwicklung auch hat ihren Lauf genommen und da hast du völlig recht und gut beobachtet. Guter Beobachter, der Hannes.
Also konntest du es jetzt zulassen, quasi diese weiche Seite auch.
Ja, und es hätte ja auch, es muss ja auch passen zu der Szene. Ne?
Aber du konntest dich so auf deine Stimme verlassen, finde ich. Also man hört richtig, dass du wenig machst beim Singen und du kannst dich voll eigentlich auf diese, auf die Stimme, die auf der Seele hockt, auf diesen Uwe, kannst du dich eigentlich voll verlassen.
Und das musste ich lernen, mich darauf zu verlassen. Es haben viele tolle Musiker gesagt, du kannst dich darauf, du hast eine schöne Stimme, sing doch einfach, das reicht, das reicht. Mhm. Ein guter Song, das reicht. Das musste ich lernen. Und das
ist was du bei deinem Körper, das ist aber dem sichtbaren Körper, schon lange konntest, oder? Dass du weißt, wie dein Gesicht funktioniert, dass du weißt, wie dein Körper funktioniert als Schauspieler, dass du dich darauf verlassen kannst, da ging es irgendwie schon leichter,
ja,
oder?
Ja, das muss man auch lernen. Muss man auch lernen, weil gerade jetzt bei Filmen, ne, wir haben es ja gesehen, letzte Woche auf der Riesenleinwand, da ist ein Augenzwinkern, ist natürlich eine Explosion, ne? Und das muss man wissen, wie man damit umgeht. Es ist kein Theater, ne? Dann wirst du wahnsinnig, wenn die irgendwie...
Ja,
da muss ja größer sein und so. Ja. Aber das ist eine Sache der Erfahrung, auch das Sache des, von guten Regisseuren, die sagen, guck dir das mal an hier auf dem Monitor, muss viel weniger machen. So, ah, okay, dann kapiert man das langsam, kriegt man so langsam in den Griff.
Hm. Aber mir ist das so aufgefallen, wir haben ja auch einen Tag was miteinander zu tun gehabt bei dem Film, da ist mir das so aufgefallen, wie sehr du weißt, wie dein Gesicht funktioniert. Mhm. Also, dass du dich hinstellst und bist einfach da, und fangst nicht an, irgendwas zu spielen, sondern du weißt genau, wie du wirkst. Und das fand ich, das hat mich wirklich beeindruckt. Das habe ich selten so erlebt bei jemandem.
Ich glaube, es ist mehr auch so, dass man weiß, nicht jetzt unbedingt, wie mein Gesicht funktioniert, sondern dass man, wenn man da steht auf so einer Theaterbühne als Comedian oder Schauspieler, da stehst du erstmal da und du weißt, es klotzen dich einige Paare Augen an. Die wollen jetzt irgendwas, die wollen jetzt irgendwie Performance, ne? Haben Eintritt bezahlen, gucken dich an, sagen so, was ist denn jetzt? Und da weißt du erstmal, der Fokus ist auf dich. Das hast du schon mal, das weißt du, ne? Da musst du irgendwas bringen. Aber dann kannst du ein bisschen Zeit lassen und sagen so, jetzt sind sie alle da. Und dann auch Timing wieder, ne? Dann weißt du natürlich, wie viel Zeit du dir lassen kannst. Nicht zu lang. Und dann guckst du erstmal alle an und sagst, und sonst, so, alles gut. Ja. Und dann hast du schon im Sack eigentlich, ne? Also dann sind sie schon, hast das Gefühl, der befasst sich jetzt mit mir. Das ist mit Schauspiel genauso, ne? Also es gibt da diesen alten russischen Lehrer Stanislavski. Und da gibt es eine Übung, oder sag mal, was man sich bewusst machen soll auf dem Theater, das heißt die vierte Wand. Mhm. Ne? Also das ist die Seite, wo das Publikum ist, soll man sich eigentlich eine vierte Wand vorstellen, dass das Publikum eigentlich gar nicht da ist. Ne? Dass das Publikum das Gefühl hat, die wissen da oben gar nicht, dass ich zugucke. Ne? Mhm. Das ist auch so ein Trick. Ja. Aber ja, das, was du sagst, das freut mich sehr. Es beeindruckt mich auch, dass du das so siehst und freut mich. Ich habe das so, nehme das natürlich so nicht wahr.
Wie gehst du um mit diesem, was der Edgar ja auch hat als Thema in dem Film, mit diesem Älterwerden, das nun mal jetzt ansteht von Tag zu Tag, machst du dir da Gedanken drüber oder machst du es dann wie mit allen anderen Sachen? Du lebst einfach dahin.
Das Älterwerden fängt ja schon mit der Stunde der Geburt an, wenn man es genau nimmt. aber natürlich, jetzt, wenn man, sagen wir mal, wahrscheinlich im letzten Drittel des Lebens ist, macht man sich schon, also ich mache mir schon Gedanken über Sterben und Tod und wie willst du die Jahre noch verbringen, irgendwie geh mit der Zeit besser um und wenn du gerne lebst und dich auch gerne im Spiegel morgens angucken willst, weiterhin altersgemäß natürlich, kannst du Dinge tun, dafür sorgen, dass das deinem Alter entsprechend das Bestmögliche rausholst.
Hast du eigentlich Angst?
Nee, nicht mehr. Also Angst vorm Tod, meinst du? Oder
ja,
was, oder?
Grundsätzlich. Hast du Angst vor diesem letzten Drittel? Hast du Angst?
Nee, Angst habe ich in dir, das will ich auch nicht. Also da arbeite ich auch schon lange dran. Ich will bereit sein, wenn der Zug auf dem Gleis einläuft, ne, der Koffer ist ja eh schon lange gepackt, dass du einsteigst und dann fährst du los, vielleicht ins größte Abenteuer deines Lebens. Man weiß es ja nicht. Ne? Ich finde, Sterben und der Tod, der gehört halt zum Leben dazu. Den muss man integrieren. Nicht, dass du jetzt jeden Tag dran denkst, ach gut, ich sterbe irgendwann, oder dass du Angst hast, sondern sagen, okay, dass du es akzeptierst als das, was es ist. So ist das Leben. Leben ist tödlich. Mhm. Na, weiß man ja. Und irgendwann fällt der Hammer und dann ist gut. Und bei mir, Gott sei Dank, scheiße ist, wenn du 20 bist, wenn du jung bist. Das ist nicht so lustig. Ne? Aber auch da... was musst du irgendwie damit umgehen, ne? Schwer genug. Aber jetzt in meinem Alter würde ich sagen, gut, wenn ich jetzt ein Level abgebe, ich habe ein geiles Leben gehabt, alles wunderbar. Wenn jetzt das so sein soll, dann kann ich es annehmen, alles gut. Aber wenn es noch weitergeht, ist auch schön.
Das ist schön,
so soll es eigentlich sein,
finde ich. Wie du das sagst, weil dadurch wird einem, wenn man den Film anschaut, was wir jedem empfehlen, wird einem auch wieder klar, warum dieses schwere Thema, das in dem Film verhandelt wird, nie an Leichtigkeit verliert. Also wie ihr das spielt, die Corinna und du, man hat immer das Gefühl, es schwebt so eine Leichtigkeit über dem ganzen Thema, vielleicht weil diese persönliche Haltung dahinter steht.
Ja, guck mal, vor lauter Angst, dass man irgendwann stirbt oder vor lauter Angst vor irgendwas im Leben, vergisst man auch zu leben und Spaß am Leben. Man muss Spaß am Leben haben. Jetzt ist man schon mal da. Keiner hat uns gefragt, wir haben es nicht ausgesucht, jetzt hat man uns hierher gebeamt und irgendwie denkt, was macht man jetzt hier so? Um was geht's denn eigentlich? Was soll denn das Ganze? Und das kann ja auch Spaß machen, das rauszufinden. Na, und ich habe für mich rausgefunden, es hat auch lange, lange gedauert, dass mein Sinn des Lebens ist, offensichtlich auf dieser Bühne zu stehen, als Schauspieler zu arbeiten und damit auch, was ich ja immer wieder erlebe, anderen Menschen irgendwie was weiterzugeben. Ne?
Freude zu bereiten.
Freude, Emotionen, Emotionen halt einfach im weitesten Sinne. Ne?
Ja, das ist ja auch mit diesem Film, finde ich, so gelungen. Das war so interessant, nachdem das Kino so leer wurde von diesem Film, dass jeder einfach mit so einer Mischung aus Emotionalität, also sehr in seinen Gefühlen war und aber auch so einem Lächeln irgendwie rausging, dass man das Thema eben so behandeln kann und dass gute menschliche Gedanken, Humanismus entstehen kann. Ja. Durch diese Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Sterben.
Das ist doch ein wahnsinnig toller
Effekt, wenn man so eine Arbeit macht.
Ja, oder? Weil wir sitzen ja alle im gleichen Boden. Ne? Es wird ja auf uns alle zukommen. Ja, und
auf vielleicht gibt es eine Ausnahme, auf mich sicher, aber vielleicht gibt es irgendwann die Ausnahme. Sich einfrieren lassen und sowas.
Also eins ist klar, also ich befasse mich auch mit dem Thema auch sehr gerne. The Longevity. Mhm. Ja. Man lebt ja jetzt schon viel länger als vor 30, 40 Jahren. Ne?
Ja.
Und das wird immer mehr und immer gesünder länger auch. Ne? Mhm. Da ist schon einiges im Gange. Und es gibt auch einige interessante Bücher über den allerneuesten Stand der Forschung in die Richtung, was man schon alles machen kann durch Stammzellen.
Zellerneuerungen,
Zellentmüllung und so weiter und so fort. Da kann man einiges machen, dass man original nochmal 10 Jahre rausholen kann. Ne?
Und hast du Bock auf sowas?
Ich bin mittendrin. Ich mach viele Sachen.
Echt?
Ja. Also weil sie nur irgendwelche Kapseln oder Mittel nehmen, das reicht nicht aus. Ne? Also du musst auch auf die Ernährung achten, körperlich dich betätigen, Sport machen, gute Leute um dich rum haben und die Aufgaben, die es zu erledigen gilt, sofort erledigen und nicht Probleme machen, wo eigentlich gar keine sind.
Gedankenmüll nicht entstehen lassen,
auch nicht
oder?
Probleme machen, wo es überhaupt keine sind. Manche Leute können ja ohne Probleme gar nicht leben. Die schaffen die sich selber, um sich zu spüren. Das gibt's ja auch. Dazu gehöre ich gar nicht, sondern ich bin einfach so, die Dinge, die zu erledigen gilt, erledige ich. Ne? Manche fallen leichter, manche fallen schwerer.
Was gibt's als nächstes zu erledigen als Schauspieler? Weißt du schon was?
Ja, es gibt so ein paar Sachen in der Pipeline. Ich bereite meinen eigenen Film vor als Regisseur, wo ich auch die Hauptrolle spiele. Da sind wir schon am Vorbereiten. Das wird ein guter Film, wird so eine schwarze Komödie, so ein bisschen englischer Humor nach einem Theaterstück. Und da sind wir jetzt in der Vorbereitung und hoffe, dass wir bald anfangen können zu drehen.
Und dann am besten 7 Millionen ZuschauerInnen anschauen.
Nur? Ja, mindestens.
Lieber Uwe, das war schön mit dir. Danke für das Gespräch, danke für deine Zeit.
Ja, gerne,
alles jederzeit. Gute für den Film. Und
ich muss sagen, danke nochmal, Hannes, für dein Coaching bei den Comedy-Szenen. Da hast du mir sehr geholfen, ne? Das muss man auch mal erwähnen.
Es hat sehr Spaß gemacht
mit dir. Ich hoffe, das Endergebnis war alles auch in deinem Sinne.
Ich fand es ist einfach super. Du hast es toll gemacht. Und
freut mich.
Wenn du jetzt eine schwarze Komödie drehst, dann bin ich dabei, wenn du Bock hast.
Ja.
Lade mich ein.
Ja, du, als was auch immer. Also es spielt auch viel auf dem Friedhof, ne? Da kann man auch mal gucken.
Als Pflanze.
Als Totengräber.
Ja, gern.
Oder
kann ich gut.
Ja, als Kreuz.
Als Kreuz?
Ja, ja.
Oder als Schaufel?
Ich werde dran denken. Nein. Da hast du mehr drauf. Da hast du mehr drauf.
Das ist Schaufel.
Nein.
Ja, okay.
Da hast du mehr drauf als das Schaufel.
Gut, alles Gute, lieber Uwe.
Ebenso. Dankeschön nochmal fürs Geschenk, ne?